Ja, ich erinnere mich noch gut an den Sturm mit Namen Lothar. Da haben wahrscheinlich viele auch noch Erinnerungen dran. Das war vor ein bisschen mehr als 25 Jahren, 26. Dezember 1999. Und ich weiss noch ganz genau, wo ich war und was ich gemacht habe. Ich bin nämlich mit meinem Bruder zusammen, der ein bisschen älter ist als ich, sind wir im Esszimmer gehockt. Wir haben damals noch in Lenzburg gewohnt, in der alten Chrysona-Kapelle oben innen. Wir sind im Esszimmer gehockt vor unserer Playstation, weil ich habe gerade zu Weihnachten ein Game bekommen und wir sind zusammen das Game am Entdecken gewesen. Und es hat getobt und gestürmt um unser Haus herum und plötzlich hat das gekracht auf dem Dach oben und wir schauen aus dem Fenster und sehen, wie es Chemie, die auf dem Dach war, da einfach schön vor unserem Fenster runtergefallen ist. Es war so ein aufgemauertes Chemie, das uns einfach vom Dach oben runtergefallen ist. Und ich war damals 12, ich habe das natürlich total spannend gefunden. Meine Eltern glauben ein bisschen weniger, wir hatten ein Loch im Dach gehabt und irgendetwas müssen machen. So. Aber ich habe das so spannend gefunden, was da los ist. Und wahrscheinlich sind vielen von euch sind die Bilder noch sehr in Erinnerung. Da hat es ja ganze Waldgebiete einfach flach gelegt von der Kraft von dem Sturm. Die Bäume, die eigentlich so stark sind, hat es umgeknickt, wie wenn es Zundhölzli gewesen wären. Und interessant ist ja, dass viele Jahre jetzt später man eigentlich merkt, dass in gewissen von diesen Gebieten, wir müssen hier schnell einen Test, einen Wechsel vornehmen. Jetzt bin ich wieder auf Sendung. Wir müssen eben testen, ob das Mikrofon ein Problem hat. Darf ich, dass ich es gesagt habe? Ihr seid ein bisschen Testkaninchen heute. Aber schön sind ihr da. Zurück zum Lothar. Interessant ist ja, dass sich gezeigt hat, dass in diesen Gebieten, wo es den Kahlschlag gegeben hat, dass ja zum Teil auch positive Auswirkungen hat. Ich habe das gelesen, ich komme nicht raus, ich bin nicht vom Fach, aber ich habe gelesen, dass das zum Teil dort, wo man das Totholz liegen lassen hat, nicht alles einfach weggeräumt hat, dass neue Biodiversität ermöglicht hat, Insektenvielfalt und so weiter. Und, und dann habe ich diese Woche in einem Podcast gehört über das Thema Forst, das war so ein Spezialist gewesen. Ich frage mich nicht, wieso dass ich über so Zeug höre. Aber es ist darum gegangen, dass der gesagt hat, eigentlich, wenn in einem Wald so eine Katastrophe passiert, so ein Umbruch wie so ein Sturm, ist das nicht immer nur ein Schaden, ist das nicht immer nur negativ, weil das hat eben auch Chancen für Erneuerung. Und das ist das Thema von dieser heutigen Predigt, von dem heutigen Sonntag, Chancen auf Erneuerung. Mit dem sind wir mitten im Thema von dieser heutigen Predigt. Wir sind ja dran in einer Reihe, die heisst Ruach, Geist Gottes. Wir haben vor 2 Wochen ab Pfingsten mit dieser Reihe angefangen. Und Ruach ist ja das Wort, das gebraucht wird, wenn im Alten Testament der Geist von Gott benannt wird. Der Ruach Elohim, der Geist Gottes. Aber interessant ist eben, dass das Wort Ruach nicht nur Geist bedeutet, es kann eben auch Wind bedeuten oder Sturm. Und interessanterweise kann es auch Atem bedeuten, also einschnaufen, ausschnaufen, wird auch als Ruach bezeichnet. Und wir haben vor 2 Wochen darüber gehört, dass der Geist Gottes alle Menschen und alle Tiere, alle Lebewesen lebendig gemacht hat ursprünglich. Und dass, wenn man dann weit wieder vorne schaut zu Jesus und was er über den Heiligen Geist gesagt hat, dass es darum gegangen ist, dass der Heilige Geist jetzt, heute auch wieder neues Leben in uns ermöglicht. Auch im übertreibten Sinn, aber auch wirklich real. Und wir schauen uns in diesen Wochen ein bisschen Stellen an, aus der ganzen Anfang der Bibel, weil der Heilige Geist ist nicht erst mit Pfingsten so erschienen oder aufs Tapet gekommen. Sondern der Heilige Geist hat schon ganz am Anfang der Bibel, in den ersten Kapiteln, ganz eine wichtige Rolle. Darum werden wir uns in diesen Wochen mit diesen Stellen aus Genesis und dann einmal noch Exodus beschäftigen. Genau. Und heute geht es eben um das Thema Geist vor der Erneuerung. Und wir schauen uns 2 interessante Geschichten an, die viele vielleicht kennen. Das ist die Geschichte vom Sündenfall. Dort hat der Heilige Geist eine Rolle. Und auch die Geschichte von der Sintflut. Noah, Arche und so. Ja. Und zuerst reden wir über Sturm und Gericht. weil vor der Erneuerung gibt es zuerst einen Sturm, so wie es eben auch in einem Sturm so bei uns, wo wir das kennen. Wenn ihr habt, dürft ihr gerne auch eine Bibel führen. Wir gehen heute so ein durch die ersten 8 Kapitel der Bibel durch. Und wir lesen natürlich nicht sehr viel, aber vielleicht, wenn ihr euch ein bisschen orientieren wollt. Schnell zum Einordnen. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir in 2 Kapiteln, 1. Mose 1 und 2, wie Gott die Welt schafft, mit allem, was wir sehen, Tier und Pflanzen und so weiter. Und er schafft in dieser Schöpfung einen wunderbaren Ort mit dem Ziel, er will Begegnung und Nähe haben zum Mensch. Ein Ort, wo er die Verbindung, wo Gott die Verbindung zum Mensch kann erleben, da auf dieser Welt. Und dem Ort gibt Gott den Namen Garten Eden, das ist das Paradies. Das ist der ideale Ort, wo Gott und Mensch miteinander unterwegs sind oder miteinander ideale Gemeinschaft haben. Dann habe ich das letzte Mal schon angedeutet, das dauert nur 2 Kapitel. Nämlich schon im Kapitel 3 tut sich die ganze ideale Vorstellung von Gott wird über den Haufen gerührt. Wir haben es gehört in der Lesung. Das personifizierte Böse, der Gegenspieler von Gott, später Satan genannt. Wir stellen dumm aufs Handmicken. Sonst, also wir haben etwas gelernt. Wir haben das Problem mit dem Mic. Gut, also. Das personifizierte Böse kommt als Schlange in die wunderbare Schöpfung hinein und verführt die Menschen. Und sagt zu der Frau, nimm von dieser Frucht und du wirst sein wie Gott und so weiter. Und die Frau nimmt von dieser Frucht, gibt sie auch einem Mann. Und da sehen wir schon mal etwas, was die Bibel grundsätzlich als Sünde versteht. Nicht einfach Regeln, die nicht eingehalten werden, sondern wenn sich Menschen das nehmen, was ihnen nicht oder noch nicht zusteht. Also sie haben von dieser Frucht nicht dürfen nehmen und die Menschen haben es gemacht. Und dann hat die Schlange noch mehr so Zeug erzählt, die nicht gestorben hat, Lügen erzählt. Die Schlange hat gesagt, ihr werdet so sein wie Gott. Und was hat Gott gesagt? Ihr werdet nicht so sein wie ich, aber ihr werdet mein Ebenbild sein, mein Abbild, meine Verwalter anstelle von mir in dieser Welt. Und die Schlange sagt, nein, ihr werdet so sein wie Gott, eine glatte Lüge. Und der Mensch macht das, nimmt von dieser Frucht und es bricht so ein Vertrauen und die Nähe und Verbindung zu Gott. Ganz wichtig, der Sündenfall ist nicht einfach so, irgendeine Regel, und dann haben einfach die Menschen gefunden, jetzt habe ich gerade keinen Bock, dieser Regel zu folgen, dieser willkürlichen Regel. Sondern der Sündenfall ist der Moment, wo der Mensch Tür und Tor auftut für die Macht vom Bösen und die Macht vom Tod in dieser Welt. Das ist nicht einfach nur so ein Ereignis, das halt ein bisschen komisch war, sondern es ist der Anfang vom Untergang der Menschheit. Und das Motiv, das Muster wird sich immer und immer und immer wiederholen in der Geschichte der Bibel. Dass Menschen sich etwas nehmen, das ihnen nicht zusteht und versuchen so zu sein wie Gott. Klammerbemerkung ist bis heute so. Menschen nehmen sich Sachen, die ihnen nicht zustehen und Menschen wollen so sein wie Gott. Das ist die Geschichte. Nachdem Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben, heisst es dann weiter, das ist jetzt eben 1. Mose 3, schon im 3. Kapitel der Bibel, der Vers 8. Dort heisst es, am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckten sich die beiden vor ihm zwischen den Bäumen im Garten. Und jetzt kannst du den Vers übrigens einfach stehen lassen, weil wir müssen hier ein paar Sachen in diesem Vers anschauen. Da wird jetzt übersetzt mit kühler, es wurde kühler am Abend. Wörtlich heisst es dort, der Wind des Tages. Und richtig, wenn ihr jetzt denkt, Wind, was hat das? Aha, genau, das ist der Begriff Ruach. Also es heisst da beim Ruach vom Tag. Jetzt weiss man, das ist natürlich ein kleiner Begriff, den man nicht einfach wörtlich übersetzen kann. Wir haben letztes Mal davon gehabt, oder? Jedes Mal, eigentlich, wenn wir draussen einen Baum sehen, sich bewegen durch den Wind, können wir eigentlich daran denken, dass es einen lebensspendenden Wind, einen lebensspendenden Ruach, Geist Gottes in dieser Welt gibt. Das ist eigentlich immer eine Erinnerung daran, dass Gott in dieser Welt am Wirken ist. Jetzt in diesem Fall aber ist es ein bisschen eine irreführende Übersetzung. Wenn es da übersetzt heisst, es ist kühler geworden. Man geht davon aus, oder in heissen Gebieten ist es so, dass meistens am Abend so ein bisschen Wind aufkommt. Also es eher am Abend ein bisschen kühler und so eine schöne Brise kommt. Aber in diesem Fall da ist es wahrscheinlich nicht einfach nur eine schöne, angenehme Brise gewesen, sondern die haben gehört, in den Bäumen hat es geraschelt und gewindet, so wie bei einem Sturm. Gott erscheint da als Ruach, als Wind, als Geist Gottes und die Menschen haben Angst. Weil es heisst nachher, sie haben sich versteckt. Also sie haben den Sturm, den Wind Gottes gehört und sie haben gemerkt, sie haben ein schlechtes Gewissen. Weil Gott hat ihnen gesagt, sie sollen nicht von dieser Frucht nehmen. Und sie haben auf die Lüge von der Schlange gehört und da haben sie plötzlich Angst bekommen, wo der Sturm gekommen ist in diesem Garten. Also da in dem Moment ist der Geist Gottes, der Ruach Gottes, der Wind, nicht nur ein freundlicher, lebensspendender Wind, sondern eher ein Sturm, der ein Gericht ankündigt. Wieder, und das Motiv zieht sich auch durch die Bibel durch. Im Alten Testament gibt es immer wieder so Ankündigungen von einem Sturm und vom Reden von Gott, vom Gericht von Gott. Und das kommt eigentlich immer, wenn es heisst, dass Gott sich kümmert um die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Versteht ihr, Gott sieht das Böse und die Ungerechtigkeit in dieser Welt und denkt nicht einfach, ja Pech, das ist jetzt halt einfach so, die sollen für sich schauen. Gott ist zutiefst ein Gott von der Gerechtigkeit, der es nicht mit anschauen kann, wenn Sachen ungerecht laufen auf dieser Welt. Und das Gericht oder das Bild vom Sturm, vom Wind, ist ein Bild, dass Gott wird Gericht halten. Und verstehe mich wieder nicht falsch, Gericht heisst nicht einfach, dass Gott wird strafen und zerstören, sondern im besten Sinn wieder zurechtbringen. Gericht bedeutet, Gott wird es wieder in Ordnung bringen, was kaputt war oder kaputt ist in dieser Welt. Und jetzt die Menschen in dieser Szene, oder? Was machen sie? Sie verstecken sich, weil sie genau wissen, dass sie das Gebot von Gott übertreten haben. Und sie hören den Wind und sie haben Angst, weil sie erwarten jetzt das sprichwörtliche Donnerwetter von Gott. Sie erwarten, dass Gott jetzt wird Gericht halten, dass Gott sie jetzt wird bestrafen, dass Gott jetzt vielleicht wird irgendwelche Blitze vom Himmel oben abschicken oder dass er wird Bäume über ihnen zusammenstürzen lassen. Aber Gott macht nichts von dem. Er rührt keine Blitze, er tut keine Bäume umstürzen. Sondern im nächsten Vers lesen wir, Gott, der Herr, rief nach dem Menschen, Adam, wo bist du? Übersetzt Mensch, wo bist du? Gott stellt eine Frage, Adam, Mensch, wo bist du? Und wenn er weiterlesen wird, Gott noch mehr so Fragen stellen. Er wird fragen, wer hat euch gesagt, dass ihr nackt seid? Wer hat euch gesagt, ihr von dieser Frucht zu essen? Gott haltet da Gericht, nicht indem er zerstört und bestraft, sondern indem er Fragen stellt und einlädt, dass der Mensch umkehrt und zu ihm zurückkommt. So tut Gott Gericht halten in dieser Welt. Und Freunde, genau so handelt der Heilige Geist auch heute in unserem Leben. Versteht ihr, wenn wir im übertreibten Sinn irgendeinen Sturm erleben in unserem Leben, vielleicht eine Lebenskrise, vielleicht ein Streit, vielleicht eine zerbrochene Beziehung, vielleicht irgendeine Niederlage, vielleicht irgendein Versagen oder sonst eine Enttäuschung. Dann kommt der Heilige Geist nicht in unser Leben rein, um uns zu bestrafen oder um uns irgendwie schlecht zu machen oder um uns zu sagen, das ist jetzt völlig verbockt. Sondern der Heilige Geist kommt in unser Leben rein mit den Fragen. Er sagt, Mensch, wo bist du? Adam, wo bist du hergegangen? Warum distanzierst du dich von mir jetzt mitten im Sturm? Warum gehst du dich verstecken, wenn die einzige Quelle, wo du noch könntest leben und Freude finden, ich selber bin? Der Heilige Geist stellt Fragen in unser Leben hinein. Gerade in den Krisen hinein. Gerade dann, was wir als Gericht empfinden, stellt Gott Fragen. Und die grosse Frage an uns ist, ob wir die Fragen zulassen, ob wir die Fragen hören, wo der Heilige Geist heute Morgen vielleicht in unser Leben hineinredet und sagt, Mensch, wo bist du?
Warum bist du so weit weg von mir? Weißt du, nur ich kann dir wirklich helfen. Das ist der Sündenfall. Und der Sündenfall ist erst, wir sind immer noch ein bisschen auf der, es ist immer noch, geht immer noch runter. Also wird noch nicht gerade besser, darum die nächsten 10 Minuten. Weil der Sündenfall ist eigentlich erst der Anfang vom Niedergang. Jetzt kommt noch der Kollaps von der Schöpfung. Wenn ihr mal Zeit habt, um ein bisschen weiterlesen, nach Kapitel 3 kommt Kapitel 4 und 5. Und Kapitel 4 und 5 in der Bibel, im ersten Buch Mose, sind eigentlich Kapitel, wo man sieht, wie Gewalt in dieser Welt massiv zunimmt. Und man liest von Mord, man liest von sexueller Gewalt, man liest von Diktatoren und so weiter. Und es scheint, wie wenn die Welt im Sumpf von der Gewalt und von der Brutalität runtergeht. So sind die ersten, die Kapitel 4, 5 bis 6 rein. Und dann kommt die Geschichte von der Sintflut. Viele kennen die wahrscheinlich, Sintflut und Archen und Noah und Tierli und so weiter. Wir kennen die vor allem aus der Sonntagsschule. Aber auch der Heilige Geist spielt in dieser Geschichte von der Sintflut eine ganz wichtige Rolle. Im Kapitel 6 sagt Gott zum Noah: Denn sei gewiss, ich werde eine große Flut über die Erde kommen lassen und alles, was atmet, vernichtet. Die alles, was atmet, vernichtet. Was auch immer auf der Erde lebt, soll umkommen. Wieder der Vers kann stehen lassen. Da hat es den Ausdruck, alles, was atmet. Im Urtext ist das weder der Ausdruck für Lebensatem, weder der Ausdruck für Ruach. Also wir haben gesehen letztes Mal, Gott ist der, der allem Leben, allen Menschen, allen Tieren das Leben schenkt. Er ist aber auch der, der seinen Lebensatem, seinen Ruach wieder zurückziehen kann. Und das ist eigentlich das, was da passiert in dieser Geschichte der Sintflut. Wir müssen verstehen, die Welt ist in selben Moment vor der Sintflut so von Gewalt und Brutalität des Menschen zerstört gewesen, auch die Natur, dass die Welt nahe an einem Kollaps, an einem Zusammenbruch gestanden ist. Und Gott zieht seinen Lebensatem zurück, seinen Ruach, und so kollabiert die Schöpfung in sich selber. Sie fällt zusammen, weil sozusagen die Stütze oder das Lebenserhaltende nicht mehr da ist. Es heisst aber, dass Gott das mit einem tiefen Schmerz gemacht hat. Gott hat nicht gedacht, ja, dann halt. Ist halt nicht funktioniert, oder? Jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Sondern Gott hat das zutiefst bewegt. Er hat Schmerz empfunden. Aber anscheinend hat es keinen anderen Ausweg gegeben. Ich habe gelesen in einem Buch, ein Theologe hat das verglichen mit Termiten. Ich komme nicht raus bei Termiten. Aber man sagt doch, dass es manchmal Häuser gibt, Holzhäuser, wo so von Termiten zerfressen sind, dass sie zwar aussen dran noch ganz gut aussehen, aber nur noch abgerissen werden können. Es gibt im Lucky Luke so eine Geschichte. Da haben sie irgendeine Holzbrücke gebaut und dann tun sie so Termiten drin und dann sieht es noch gut aus und dann machen sie Bling und dann fallen sie zusammen. Ich glaube, es ist ein bisschen übertrieben. Aber ich habe gelesen, das geht in die Richtung. Und jetzt, das ist die Übertragung. Die Welt hat zwar vielleicht von außen noch ganz gut ausgesehen, aber das Böse, die Gewalt, hat sozusagen die Strukturen der Welt so sehr verfressen gehabt, wie Termiten in einem Holzbau, dass es eigentlich nur noch die Möglichkeit gegeben hat, sich zurückzuziehen. Gott hat nur noch seinen Ruach zurückziehen und die Welt in sich zusammenfallen lassen. Und dann in der Sintflut passiert etwas Interessantes. Die Schöpfung wird wieder wie auf Reset gestellt. Also, es wird wieder wie der Zustand von 1. Mose 1, 2 hergestellt. Nämlich, dass alles wüst und leer war. Dass alles nur noch eine grosse Wassersuppe war. Gleichzeitig gibt es die Arche. Das Schiff mit diesen Tieren drin und mit diesen Menschen drin. Und von dem, das ist der Rest der Schöpfung, der noch bewahrt worden ist. Es heisst dort, 1. Mose 7, über die Tiere, paarweise trafen sie bei Noah ein und gingen in die Arche. Alle Tierarten, die atmen, waren vertreten. Wieder denkt man, was soll das? Ja, Tierarten, die schnaufen. Ja, gibt es auch Tierarten, die nicht schnaufen. Also sonst wären sie ja tot. Und wieder ist das der Ausdruck von Lebensatem, von Ruach. Nicht einfach geschnaufen im Sinn von, sie haben ein- und ausgeschnaufen, sondern sie haben den Lebensatem, den Ruach von Gott in sich gehabt. Also was hier beschrieben wird, ist so ein Mini-Garten Eden, wo über diesen sintflutartigen Wasser da herrscht ist. Ein kleines Örtchen, wo Gott in diesen, seinen Geist, in den Menschen und in den Tieren noch drin hat. Und übrigens, das kann man alles so vergleichen, das sind alles die gleichen Ausdrücke im Hebräischen. Da ist die Rede von Tieren, von Menschen. Und Holz, Holz von der Arche ist der gleiche Ausdruck, wie gebraucht wird für die Bäume vom Garten Eden. Also wir haben hier einen kleinen, schwimmenden Garten, einen kleinen Überrest von der Menschheit, erfüllt vom Ruach Gottes, der noch erhalten bleibt. Und interessant ist auch noch, wie der Noah beschrieben wird. Noah heisst übrigens Ruhe auf Hebräisch. Also, ja, der Ruhe. Der Ruhe, nicht Ruhe, sondern einfach der Ruhe, von dem heisst es im 1. Mose 6,9, im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen war Noah ein rechtschaffener und aufrichtiger Mann. Und jetzt der Satz ist mir wichtig, er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Und der zweite Satz, im älteren Deutsch heisst es, er wandelte mit Gott oder er ist mit Gott gegangen. Im Englischen ist he walked with God, also er ist mit ihm unterwegs gewesen. Es ist der gleiche Ausdruck, der verwendet wird von Adam und Eva, wo sie damals im Garten mit Gott unterwegs gewesen sind, mit ihm sind spazieren am Abend, mit ihm in enger Gemeinschaft gelebt haben. Also der Noah wird da gezeigt als ein Mensch, der zumindest in chaotischen Verhältnissen dieser Welt, in engster Verbindung mit Gott gelebt hat. So eng wie Adam und Eva im Garten Eden. Und schaut, das ist auch wieder etwas, was der Heilige Geist auch in uns kann bewirken kann. Wir denken vielleicht, wir leben auch ein bisschen chaotische Zeiten. Ich höre das immer wieder. Es wird immer alles schlimmer. Und was kommt echt noch? Und so weiter. Klammerbemerkung hat man schon vor 50, 100, 200 Jahren gesagt. Ja. Aber der Punkt ist, gerade dann, wenn wir das Gefühl haben, die Welt ist chaotisch, sollen wir uns mit allem, was wir haben, an Gott festhalten. Und versuchen, mit allem, was wir sind, auf Gott auszurichten. Und das ist etwas, was der Heilige Geist in uns kann bewirken kann. Wenn wir dem Heiligen Geist mehr Raum geben in unserem Leben, dann zieht er uns, dann ist er in uns die enge Verbindung, die Nähe zu Gott, die wir brauchen, auch in chaotischen Zuständen. Das schenkt und bewirkt der Heilige Geist. Also das ist so der Tiefpunkt, auch von dieser Predigt. Jetzt geht es nur noch ob sie, he? Also das ist Zustand, Sintflut, Chaos auf dieser Welt, nur noch der kleine Garten Eden. Und dann kommt die Neuschöpfung. Und jetzt tritt wieder der Geist Gottes in Erscheinung. Das heisst nämlich am Anfang von Kapitel 8. Aber Gott hatte Noah, die wilden Tiere und die Nutztiere, die bei ihm in der Arche waren, nicht vergessen. Er ließ einen Wind über die Erde wehen und das Wasser begann zu sinken. Die Quellen der Tiefe versiegten, die Schleusen des Himmels schlossen sich und der Regen hörte auf. Da gibt es jetzt ganz, ganz viele Parallelen zu der ursprünglichen Schöpfungsgeschichte. Da wird zum Beispiel geredet von diesen Quellen der Tiefe, das sind die Chaoswasser, die wir schon mal gesehen haben in der Schöpfung. Wenn ihr es nicht wisst, vergesst es einfach. Aber was ich damit sagen will, ist, es ist fast wörtlich eine Wiederholung von 1. Mose 1, 1 und 1, 2. Wir sehen, die Erde wird da so wie in einen ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Es ist wieder wüst und leer. Oder, mir gefällt ein bisschen besser die Übersetzung, es ist wieder ungestaltet und leer gewesen. Vielleicht erinnert ihr euch das letzte Mal, es ist nicht einfach ein Chaos gewesen, so wie bei meinen Kindern im Zimmer, wenn sie gespielt haben, sondern es ist mehr so ein Haufen Holz, wo man jetzt etwas Neues daraus gestalten kann. Oder so wie eine Leinwand für einen Künstler, der hinhockt und denkt, so jetzt lege ich los. Gott tut sozusagen die Welt wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Und was passiert? Es ist die Rede von einem Wind, wörtlich Ruach, wo über die Wassermassen hineinbläst. Es ist wirklich fast wortwörtlich die Wiederholung von der Schöpfungsgeschichte. Also der Geist Gottes weht, bläst, stürmt über die Wassermassen und fängt eine neue Schöpfung an, erneuert die Welt. Man sieht dann, man kann das nachlesen, wie langsam dann das Wasser zurückgeht und die Erde wieder vorkommt, das Land und dann all die Schritte von der Schöpfung. Und am Schluss heisst es von diesem Abschnitt, im siebten Monat, also ähnlich wie der siebte Tag der Schöpfung, kommt die Arche zur Ruhe. Mit dem Noah drin, wo auch Ruhe ist. Also versteht ihr, das hat alles so einen Zusammenhang miteinander. Gott erneuert die Welt durch seinen Geist und die Arche kommt zur Ruhe. Und dann steigt Noah, seine Familie und die Tiere aus der Arche aus. Sie bringen Gott ein Opfer und Gott gibt ein Versprechen. Das ist am Ende von 1. Mose 8, Vers 21 bis 23. Der Herr roch den besänftigenden Duft des Opfers und sagte sich, nie wieder werde ich die Menschen wegen der Erde verfluchen. Denn es ist nun einmal so, dass ihre Gedanken zum Bösen führen, und zwar schon von Kindheit an. Gott weiß das schon. Nie wieder werde ich alles Leben vernichten, wie ich es getan habe. Von nun an gilt, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht werden nicht aufhören, solange die Erde besteht. Gott verspricht da, dass er die Erde nie mehr so wird zerstören, wie er es gemacht hat, wo er sozusagen Reset gedruckt hat für die Schöpfung. Er wird nie mehr komplett seinen Lebensatem, seinen Geist aus dieser Welt zurückziehen. Und das, obwohl Gott genau weiss, dass es die Menschen, die nach dem Noah kommen, nicht besser werden machen. Ich finde das so ehrlich von Gott. Er sagt nicht, so, jetzt haben wir neu gestartet, jetzt ist alles gut. Nein, er sagt, ich weiss es ganz genau. Es wird wieder kommen, es wird wieder schief laufen. Aber ich entscheide mich, von jetzt an den Weg zu gehen mit dieser Menschheit. Und dieser Vers gibt mir wahnsinnig viel Hoffnung, auch in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, vielleicht gibt es irgendwie einen riesen Krieg. Gott wird die Welt wird nicht zerstört werden, weil Gott seinen Lebensatem nicht zurückzieht. Egal, was auch passiert. Und übrigens, wenn ihr dann weiterlesen, der Noah, nach dem heldenhaften Auftritt, das Nächste, was er macht, ist, er nimmt von einer Frucht, Achtung, Sündenfall, er nimmt von der Frucht Trauben, macht Wein draus, betrinkt sich und dann passiert etwas ganz Schreckliches. Was das ist, könnt ihr auch fragen nachher, weil es ist nicht ganz jugendfrei. Und der ganze Scheiß fährt wieder von vorne an. Also Gott hat das ganz genau gewusst, dass es nicht besser wird werden. Und sagt trotzdem, ich mache die Welt neu. Eben mit der Erneuerung der Schöpfung ist nicht einfach alles gut. Gewalt, das Böse, die Zerstörung der Natur wird bleiben, bis in die heutige Zeit. Und die Erneuerung, die bleibt ein Dauerthema im Alten Testament. Das kommt immer und immer und immer wieder. Gott, der erneuert, der Geist Gottes, der erneuert, der Neues bringt, bis hin zu der Auferstehung, bis hin dann auch zu Jesus, in dem die neue Schöpfung in seiner Auferstehung wirklich anfängt. Das war jetzt sehr schnell hier. Ist okay, wenn ihr es nicht ganz mitbekommen habt. Aber schnell auf heute übertragen. Wir leben ja auch in einer Zeit, wo vielleicht viele denken, steht echt unsere Welt vor dem Kollaps? Jedenfalls die Kirche steht wahrscheinlich schon ein bisschen vor dem Kollaps. Die Leute interessieren es nicht mehr, die Leute gehen nicht mehr in die Kirche, die Leute interessieren sich nicht mehr für Gott. Man fragt sich auch, ist der Westen, steht unsere westliche Kultur vor dem Kollaps? All diese Fragen, die stehen irgendwie im Raum. Aber interessant ist, was der Heilige Geist aktuell tut im Chaos und im Kollaps von uns im Westen. Das habt ihr wahrscheinlich alle nicht mitbekommen, weil da wird in den Medien nicht so breit treten. Aber an Ostern haben sich in Frankreich 12'000 Erwachsene taufen lassen. Und ich habe das jetzt von verschiedenen Quellen nachgeprüft gehört. Erwachsene in der katholischen Kirche, man hat keine Ahnung, warum die das plötzlich wollen, wie das gekommen ist. In England sind die Zahlen von verkauften Bibeln massiv gestiegen. Man stellt euch vor, in Zeiten von Handy und so weiter, echte, handfeste Papierbibeln werden plötzlich mehr verkauft. die Regierung in England hat eine Studie in Auftrag gegeben, um zu prüfen, was das soll. Und was sie herausgefunden haben, ist, dass plötzlich die jüngere Generation wieder häufiger in die Kirche geht. Und vor allem die Männer. Ich meine, haltet euch mal fest, 20, 25-jährige Männer in England, die wieder in die Kirche gehen. Die Studie hat den Titel Quiet Revival. Stille Erweckung. Gleich ähnliches wird berichtet von Holland, einer der absolut säkularsten Staaten bei uns in Europa. Ähnlich sind Berichte von Amerika, aber Amerika ist halt immer so ein bisschen, dort erwartet man so Zeug. Aber in Europa, in dem säkularisierten Europa, wo man das Gefühl hat, die Kirche, der Glaube, das Christentum liegt am Boden, passieren solche Sachen. Und ich sage nicht, dass das jetzt gerade die grosse Erweckung ist, aber der Heilige Geist ist Sachen am Erneuern, zumindest in chaotischen Zuständen von unserer Welt. Und mit dem möchte ich abschliessen. So wie ein Sturm manchmal zerstört das Waldgebiet hinterlässt, wo dann auf eine neue Art aufblüht und es zu einer Chance kann werden, so bin ich überzeugt, dass der Heilige Geist auch in den Krisen und Trümmern von unserer Welt und auch von unserem Leben dran ist und immer wieder dran ist, Erneuerung zu schaffen und neues Leben aufbrechen zu lassen. Und er, der Heilige Geist, ist der Geist der Erneuerung. Und schaut mal, was der Paulus sagt über die Kraft vom Heiligen Geist im Epheserbrief. Er sagt, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die Kraft vom Heiligen Geist, die lebt in uns, wenn wir an Jesus glauben. Was für eine Zusage. Und schaut, ich glaube, das sollte uns Mut machen. Mit dem will ich aufhören. Es sollte uns Mut machen in unserer Welt, in unserer Zeit. Der Heilige Geist gibt uns Mut, anzuhören, wenn er zum Beispiel in unser Leben hineinredet und ruft, Adam, Mensch, wo bist du? Wann kehrst du um zu mir? Und das sagt er auch zu Christen und er sagt es zu Nicht-Christen und er sagt es zu denen, die gar nicht recht wissen, ob sie an Jesus glauben. Mensch, wo bist du? Und wir brauchen Mut, auf die Stimme zu hören vom Heiligen Geist, der uns einlädt, umzukehren. Aber wir brauchen vielleicht auch den Mut, wie der Noah, in chaotischen Zeiten mit allem, was wir haben, an Jesus festzuhalten. Nicht nur mit dem Sonntag am Morgen, wenn wir 1,5 Stunden hier in der Lenzkirche sind, sondern auch mit allen x 100 Stunden unter der Woche versuchen, unser Leben auf den Jesus und den Heiligen Geist auszurichten. Weil wir in chaotischen Zeiten leben vielleicht. Und dann gibt uns der Heilige Geist auch den Mut, mit ihm mitzumachen. Schaut, der Heilige Geist wirkt in dieser Welt auch ziemlich unabhängig von der Kirche. Weil die Kirche manchmal nicht unbedingt dort ist, wo der Heilige Geist am Wirken ist. Und unsere Einladung ist, Mut zu haben, vielleicht dort hinzugehen, diese Leute anzusprechen, auf ganz verschiedene Art und Weise. Weil Gott etwas am Tun ist in dieser Welt. Und Gott hat auch Europa und auch die Schweiz noch lange noch nicht aufgegeben. Und ich glaube, gerade so im Zerbrochenen, gerade dort innen, wo wir das Gefühl haben, es ist vieles am Zusammenfallen. Dort wird etwas ganz Neues aufbrechen. Und die Frage ist, sind wir dabei? Sind wir als Einzelne, sind wir als Kirche dabei, wenn Gott Neues tut und etwas aufbrechen lässt? Ich werde jetzt noch beten. Die Band darf schon mal vorkommen. Und ich lade euch hier einfach auch euch ihr Herz aufzutun. Und Vater, ich danke dir von Herzen, dass du deinen Geist immer wieder geschickt hast und immer wieder hast lassen blasen und stürmen und winden über dieser Welt und immer wieder als Geist von der Erneuerung gewirkt hast. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, für die Momente, die wir jetzt dann haben, dass du in unser Leben hineinredest. Und vielleicht hat es Leute da, die gar nicht recht wissen, ob sie an den Jesus glauben und was sie mit all dem sollen anfangen. Dann lade ich dich ein, Heiliger Geist, dass du redest, so wie du geredet hast zum Adam und einfach die freundliche Frage gestellt hast. Adam, wo bist du? Adam, ich sehne mich nach dir. Danke, dass du dich sehnst nach Gemeinschaft, nach Nähe mit uns. Und danke, dass auch wir die Sehnsucht dürfen zugeben. Und danke, Heiliger Geist, dass du auch um die weißt, die vielleicht einfach gerade in ihrem Leben vielleicht viel zerbrochen haben. Und viel so aussieht, wie wenn es nach einem Sturm kaputt anliegen würde. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du erneuerst. Dass du neue Mut schenkst, dass du neue Lebensfreude schenkst, dass du neue konkrete Wege zeigst, dass du neue Möglichkeiten eröffnest. Und Heiliger Geist, wir bitten dich jetzt einfach auch für jeden von uns, dass du uns Mut gibst. Mut mitzumachen bei dem, wo du am Wirken bist in dieser Welt. Die Erneuerung fährt nicht irgendwo weit weg an, sondern sie fährt hier mitten unter uns an. Und du bist dran, Heiliger Geist, am Wirken, am Neumachen, am Leute rufen, am Leute herziehen, erneuern, heilen, wiederherstellen. Danke vielmals. Amen.